Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Der Predigttext ist Psalm 46. Wir haben ihn alle vor uns. Ich lese ihn. Dem Chormeister von den Korach-Söhnen für die Tonart der Jugend ein Gesang. Gott ist uns Zuflucht und sicherer Hort, als Hilfe in Bedrängnissen sehr bewährt. Darum fürchten wir uns nicht, selbst wenn die Erde unterginge und die Berge mit Stadt Gottes erfreuen, die heiligste der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Niemals wird sie wanken. Gott hilft ihr beim Anbruch des Morgens. Völker toben, Königreiche wanken. Er erhebt seine Stimme und die Erde vergeht. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine Burg ist uns der Gott Jakobs. Geht hin und schaut die Werke des Herrn, der Verheerungen anrichtet auf Erden, der den Kriegen steuert bis an das Ende des Erdreichs, den Bogen zerbricht und die Lanze zerhaut, die Wagen mit Feuer verbrennt. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Erhaben sein will ich über die Völker, erhaben auf Erden. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine Burg ist uns, der Gott Jakobs. Liebe Brüder und Schwestern, ein Psalm aus der Frühzeit Israels, genauer gesagt Judas, nach der Reichsspaltung in Nord und Süd, hatte das Südreich durch einige Könige, die dem Herrn hingegeben lebten, immer wieder geistliche und auch wirtschaftliche Blütezeiten. Und wenn ich sage geistliche Blütezeit, dann meine ich damit nicht unbedingt Frieden und Harmonie und Eintracht, sondern ich meine Widerstandsfähigkeit gegenüber vielen äußeren Feinden, Glaubensmut und Tapferkeit, vor allen Dingen aber Gotteserfahrungen. Wunderbarste Art, sodass man nur staunt, wenn man sich an diese alten Zeiten erinnert. Und wir haben einige Beispiele überliefert, besonders in den Chronikbüchern, aber auch natürlich in dem Richterbuch, in den Samuelbüchern. Da gäbe es viel zu berichten und wir wollen das auch gleich tun. Aber zunächst wollen wir uns noch klar machen, was das eigentlich für ein Psalm ist. Es ist ein Lobgesang der Korach-Söhne. Die Korach-Söhne, das waren Tempelsänger aus der Frühzeit. Aus der Frühzeit Judas, genauer gesagt. Da haben sich diese Leute zusammengesetzt und zum Gebet getroffen und ihnen wurde klar, was Gott alles schon für Großtaten vollbracht hat. Und sie haben sich in ihrem Glauben gestärkt und dann entstanden solche Psalmen. Wunderbar, die Jahrtausende überdauert haben und dann auch eine Luther inspirieren konnten. Wir werden dann gleich noch hören, wann Luther und bei welchem Anlass er sein berühmtes Glaubenslied geschrieben hat. Unmittelbar kann man an zwei Gottessiege und Gottestaten aus dieser Frühzeit denken, durch die diese Korach-Söhne anscheinend inspiriert gewesen sind zu diesem wunderbaren Psalm. Da haben wir einmal eine Situation unter dem König Asa. Der hat in Juda residiert von 908 bis 868 vor Christus. Und der hat einen Überraschungsangriff einer zahlenmäßig übergroßen Schar von ägyptischen Söldnern und Mietlingen abwehren müssen. Es zog gegen sie Serach, der Kuschiter. Kuschiter ist Ägypter. Mit einer Heeresmacht von 1000 mal 1000 und mit 300 Streitwagen. Das war eine Übermacht, gegenüber der das kleine Juda völlig aussichtslos im Hintertreffen war. Und dann betet dieser König. Und es ist wunderbar, dass dieses Gebet uns erhalten ist. Und ich glaube, es ist so glaubensstärkend, dass wir uns dieses Gebet angesichts einer feindlichen Heeresmacht, die schon kurz vor dem Angriff stand. Und da heißt es in 2. Chronik 14, Verse 10 folgende: Und da rief Asa den Herrn, seinen Gott, an und sprach: Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese große Menge. Herr, du bist unser Gott. Gegen dich vermag kein Mensch etwas. So betet dieser König. Und wenn man weiterliest, dann merkt man, dass er eine unmittelbare Gebetserhörung erlebt hat. Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda, so dass sie flohen. Ein Gotteseingriff, eine wunderbare Tat. Und diese Korachsöhne, die erinnern sich daran. Und es scheint, dass sie noch ein anderes Großereignis vor Augen hatten. Es gab noch den König Josaphat, der lebte wenig später, von 868 bis 847 vor Christus. Und der musste sich jetzt zahlreiche Angriffe kananäischer Völkermassen erwehren. Stämme aus Edom, im Grunde genommen all die Nachbarvölker, die ja zunächst vertrieben worden waren, die versammelten sich zum Angriff. Und da ruft der Josaphat ein großes Fasten aus und spricht auch ein Gebet. Und auch dieses Gebet, finde ich, ist sehr glaubensstärkend. Gerade auch in Situationen, wo wir anscheinend unbezwingbaren Mächten und Problemen gegenüberstehen. Da trat Josaphat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn, vorn im neuen Vorhof, und sprach: Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel? Und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen. Denn dein Name ist in diesem Haus. Und zu dir schreien in unserer Not, und du wirst hören und helfen. Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter, die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das da gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. So betete dieser Josaphat. Und auch da geschieht eine Gottestat, ein unmittelbares Eingreifen, das man überhaupt nicht vorhersehen konnte. Ein einziger Mann aus dem Volk steht plötzlich auf, mit Namen Jahaziel, spricht dem Volk Mut zu und verheißt einen Gottessieg und sagt, nicht ihr werdet kämpfen. Tretet hin, steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch sein wird. Und genauso ist es gekommen. Wenn ein Mensch beseelt, von Glaubensmut und Glaubensfestigkeit und innerlich beauftragt durch den Geist Gottes, eine große verzagte Menschenmasse im richtigen Moment und in der richtigen Art und Weise anspricht, dann können Wunder geschehen, ganz zweifellos. Und an diese großen Taten Gottes erinnern sich jetzt die Tempelsänger. Ich kann mir das lebhaft vorstellen, nicht wahr? Dann bereitet man die Gottesdienste vor und möchte einen Lobgesang, ein neues Lied dichten. Man betet und dann sammelt man die Gedanken und dann erinnert man sich an diese göttlichen Taten. Und dann entstehen solche Psalmlieder ja im Grunde genommen wie von selber. Nun, wir haben jetzt kein Reformationsfest zu feiern. Das große Reformationsgedenken 2017, das kommt ja noch. Aber haben wir nicht täglich Anlass, Reformation zu feiern und an die sich selbst immer wieder neu durch den Geist Gottes reformierende Kirche zu denken? Und deswegen ist vielleicht gut, wenn ich an der Stelle mal kurz einblende, wie das bei dem Reformator war, wann der eigentlich sein Glaubenslied gedichtet und komponiert hat. Das kam ja bei Luther zusammen, nicht wahr, dass er sowohl ein poetisch begabter Mensch war, als auch doch ein musikalischer. Man könnte denken, im Zuge des reformatorischen Aufbruchs 1520, 1521, als er so beseelt war von seinen Neuentdeckungen des Evangeliums, habe er auch dieses Lied geschrieben, An feste Burg ist unser Gott, aber so ist es gar nicht. Er hat dieses Lied geschrieben 1529, als die Türken vor Wien standen. Und das war eine sehr heikle weltpolitische Situation. Und dieses Lied lief durch Europa und hat tatsächlich Glaubensmut vermittelt und verbreitet. Und Gott hat wieder ein Wunder getan. Anders kann man das nicht sagen. Wer mal in Wien war und dort die Museen aufsucht, der findet ja die Dokumente, wie gerade 1529 die Türken durch ein, ja im Grunde genommen durch ein göttliches Eingreifen wieder abgezogen sind. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war nämlich damals überhaupt nicht in der Lage, einen solch massiven Angriff, wie die Türken ihn gegen Wien planten, zu kontern. Dieses Reich war in sich total zerstritten. Kaiser Karl V. musste überall kleine Fehden und kleine Kriege bewältigen. 1529 war er, obwohl man sich das an allen fünf Fingern abzählen konnte, dass die Türken einen Angriff auf Wien planten, in Italien, wo die Franzosen gerade einmarschiert waren. Also ein Kaiser, den man um sein Kaisertum bestimmt nicht beneiden will. Und Der türkische Anführer Süleyman der Prächtige kannte natürlich diese Zerstrittenheit in Europa aufs Beste. Seit 1521 saßen die Türken ja schon in diesem südosteuropäischen Gesamtraum. Seit 1521 war Belgrad besetzt von den Türken. Und jetzt standen sie also vor Wien, vor einer Stadt, die schon längst ihre Stadtmauer neu befestigen wollte, aber aus finanziellen und anderen Gründen noch nicht dazu gekommen war. Die Stadtmauer war aus dem 13. Jahrhundert. Keine Chance, auf Dauer einem türkischen Heer Widerstand zu leisten. Die Türken rückten mit 250.000 Mann inklusive Tross an. Und jetzt das Eingreifen Gottes. Es regnete wochenlang in Strömen. Und die damals natürlich noch völlig unbefestigten Straßen im Umland von Wien weichten alle auf. Und die Kanonen, auf die sich die Türken so viel einbildeten, versanken förmlich im Schlamm. Es lief nichts, weder vorwärts noch zurück. Und auch die 20.000 Janitscharen, also diese Spezialtruppe, konnten nichts ausrichten. Einen Monat Belagerung und dann kam der Befehl zum Rückmarsch. Man mag sich das gar nicht richtig ausmalen, was mit Europa gewesen und geworden wäre, wenn damals die Türken Wien erobert hätten. Man kann also hier wirklich von einem wunderbaren Eingreifen Gottes reden. Ja, jetzt aber den Psalm näher betrachtet. Er ist ja in drei Abteilungen, man könnte auch sagen in drei Versen geschrieben, drei Abschnitte, und in jedem dieser drei Abschnitte kommt ein besonderer glaubensstärkender Inhalt zum Ausdruck. Schauen wir uns mal den ersten Vers an, den ersten Abschnitt. Man könnte diesen Teil Psalm Erinnerungspsalm nennen. Gott ist unsere Zuflucht und sicherer Hort, als Hilfe in Bedrängnissen sehr bewährt. Hier erinnern sich also die Korachiten, diese Tempelsänger, an großartige Gottessiege. Sehr bewährt. Dieser Gott hat uns überall dort, wo wir wirklich ihm vertrauten, noch nie im Stich gelassen. Wunderbar, dass sie sich damals daran erinnert haben. Wie ist das eigentlich mit Erinnerung? Das deutsche Wort Erinnerung liebe ich. Das ist eines der schönsten, aussagestärksten deutschen Wörter. Erinnern heißt, ich hole mir ein Ereignis in das Innere hinein. Ich mache es zu meinem innersten Eigentum. Wunderbar. Wenn wir uns die Gottestaten in dieser Weise zu einem inneren Eigentum machen. Und wenn man das so mal richtig bedenkt, wie Gott die Erinnerungskultur in seinem Volk Israel gefördert hat, dann merkt man, ja, dass Gott selbst uns hier starke Hilfen und Brücken anbietet, dass auch wir uns in eine Erinnerungskultur hineinleben, uns ja eine Erinnerungskultur angewöhnen. Ist das Passafest irgendwas anderes als ein Erinnerungsfest? Ist das Laubhüttenfest irgendetwas anderes als ein Erinnerungsfest in diesem Sinne, dass da ein früheres Ereignis jetzt zum inneren Bestand, zur Glaubenswirklichkeit gemacht wird? Ich habe so ein jüdisches Laubhüttenfest noch nicht mitgemacht, aber ich kann mir das lebhaft vorstellen. Ja, wie man da auf dem Balkon oder auf der Terrasse irgendwo an einem freien Fleckchen eine Hütte aufbaut und sich plötzlich in die Situation der schnell aus Ägypten fliehenden Israeliten hineinversetzt und plötzlich merkt, das sind ja wir. Das sind ja wir. Und sind nicht die 10 Gebote auch Erinnerungsgebote an die Wohltaten Gottes? Beginnen sie nicht mit der großen Zusage? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland gerufen, geholt, befreit hat. Und dann kommen ja erst die Gebote. Vorher steht die Erinnerung. Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es sollte kein Tag vergehen, ohne dass wir uns nicht einer Großtat Gottes in unserem Leben erfreut hätten. Und wenn ich Großtat sage, dann meine ich jetzt nicht nur ganz gewaltige Ereignisse. Wir freuen uns zum Beispiel jeden Tag daran, dass wir damals das letzte Baugrundstück da in einer kleinen Duisburger Siedlung noch bekommen haben, zu einem erstaunlich günstigen Preis. Ja, und jetzt sind wir zumindest an einer Stelle von Wald umringt und hören die Vögel und genießen ja, die ganze Natur, besonders die Maiglöckchen im Moment. Es ist eine Pracht, eine Wohltat, eine Großtat Gottes. Jeder mag da so seine eigenen Erinnerungen pflegen. Unser Schwiegersohn kommt aus einem kleinen Ort in der Nähe von Ulm. Dieser Ort heißt Wein, mit AI geschrieben. Und ich hatte auch dort schon die Freude zu predigen in der Kirche. Und wir haben uns die Kirche mehrmals genauer angeguckt. Sehr interessant. Sie ist gebaut oder zumindest auch modernisiert und eingerichtet worden von den Protestanten, die 1731 bis 1733 aus Salzburg vertrieben worden waren, weil sie eben nicht ihren evangelischen Glauben aufgeben wollten. Und die haben, und das ist im Grunde ein Phänomen, bis heute, also fast 300 Jahre, ihren reformatorischen Glauben erstaunlich bewahrt. Die Kirche ist jeden Sonntag voll und es herrscht da so eine Glaubenstreue und auch so ein inneres Engagement, riesiger Posaunenchor und ein ganz lebendiges Gemeindeleben und ein riesiges Bild in der Kirche, das eben an den Auszug aus Salzburg erinnert. Und da steht dann drunter, willst überwinden, so lass dahinten. Nicht schlecht. Willst du überwinden, so lass dahinten. Guck nicht nach hinten, was du verloren hast, sondern guck nach vorn und Gott wird dir eine neue Zukunft eröffnen. Vor einigen Jahren haben wir das kleine Heft herausgebracht von Frau Ida Fischer, die jetzt ja im Altenheim in Walsrode ist. Die liebend gerne hier auch dabei sein, dabei wäre, es aber nicht mehr schafft. Und wer dieses Büchlein gelesen hat, sie hat es ja überschrieben, bis hierher hat mich Gott gebracht. Und wie sie da Rückblick hält auf ihr langes Leben, auf die vielen Bewahrungen in russischer Kriegsgefangenschaft, oft auch unter Tage, in schwerster Arbeit, in vielerlei Anfechtung. Ja, der hat dann auch so ein Stück Erinnerung in der Hand. Es ist gut. Wer sich nicht erinnert, der hat nichts im Inneren. Und das ist dann etwas wenig. Lasst uns Erinnerungskultur im geistlichen Sinn pflegen und verstärken. Sehen wir mal in den zweiten Abschnitt. Dieses Stück des Psalms könnte man Gewissheitspsalm oder Gewissheitsteil nennen. Vers 6 heißt es so wunderbar: Gott ist in ihrer Mitte, niemals wird sie wanken. Das ist ein Ausdruck größter Gewissheit. Hier ist von einer Stadt Gottes die Rede. Und wenn man das so liest, dann denkt man natürlich unmittelbar und unwillkürlich an Jerusalem, und die Juden haben bis zu dieser Stunde immer wieder an das irdische Jerusalem bei diesem Psalm gedacht, waren aber immer wieder aufs Bitterste enttäuscht. Dieses irdische Jerusalem hat ihnen nämlich nicht diese Sicherheit gebracht, die sie sich immer erträumt hatten und erhofft hatten und erbeten hatten. Ganz im Gegenteil, wenn man an die katastrophalen Niedergänge und Verwüstungen und Zerstörungen Jerusalems denkt, 587, 86, 87, als der Nebukadnezar kam, oder im Jahre 70 nach Christus, als die Römer kamen, wo sich Hunderttausende auf den Tempelplatz flüchteten, weil sie dachten und weil auch die Priester es so gepredigt hatten: Hier seid ihr sicher. Und wie dann eine furchtbare Metzelei begann und alle niedergemacht wurden, die sich da nun in falscher Sicherheit gewähnt hatten. Das war und das ist bis heute eins der größten Traumata des jüdischen Volks, dass Jerusalem so oft untergegangen ist. Wo doch hier steht: Gott ist in ihrer Mitte, niemals wird sie wanken. Gott hilft ihr beim Anbruch des Morgens. Wie soll man das vereinbaren? Das kann schon zur richtigen Glaubensanfechtung werden. Aber ich meine, dass hier einfach ein Missverständnis vorliegt. Das irdische Jerusalem ist nämlich gar nicht gemeint. Dieses irdische Jerusalem, das bietet niemand die Hilfe und die Sicherheit und den Frieden, den er will und den er sucht. Nein, es ist das himmlische Jerusalem, das hier gemeint ist. Und dieses Jerusalem, das wird niemals wanken. Und dieses Jerusalem hat der Abraham geschaut mit seinem Glaubensauge. In Hebräer 11, Vers 10 heißt es: Er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Der Abraham wartete auf dieses himmlische Jerusalem. Und wir wissen, und wer die Offenbarung kennt, der weiß es ohnehin, dass sich diese wunderbare Gottesstadt, wo Gott wirklich in ihrer Mitte ist, wenn Christus wiedergekommen sein wird und wenn die Gerichtsakte, die er vollziehen muss, vorbei sind, dass sich dieses himmlische Jerusalem auf die dann neu erschaffene Erde herabsenken wird. Nun kann man natürlich fragen: Ja, gibt es denn überhaupt irgendein bisschen Sicherheit in dieser Welt, wenn selbst Jerusalem, die Stadt, auf die Gott ja nun ein besonderes Augenmerk legt, die Stadt, wo unser Herr und Heiland Jesus Christus seinen Dienst getan und vollendet hat, wenn selbst diese Stadt keine Sicherheit und keinen wirklichen Frieden bietet? Gibt es denn überhaupt einen Platz in dieser Welt? Also, was sagen wir als Christen dazu? Natürlich gibt es Geborgenheit, aber es ist eben eine Geborgenheit Gottes. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und diese Geborgenheit als himmlisch-göttliche Wirklichkeit ist eben tatsächlich für Glaubende immer wieder neu zu erbitten und zu erleben. Inmitten einer Welt, in der es drunter und drüber geht und die vielleicht einem neuen Krieg im Moment näher ist, als viele es meinen. Es gibt eine göttlich-himmlische Geborgenheit, die möchte ich uns allen wünschen, gerade wenn die sorgenvollen Gedanken kommen im Blick auf den Frieden in dieser Welt. Nein, es gilt Johannes 14, 23, ein wunderbares Wort, ein wunderbarer Vers der Glaubensgewissheit, dass der dreieinige Gott in uns dauerhafte Wohnung bezogen hat durch den Heiligen Geist. Johannes 14, 23. Also, wenn der dreieinige Gott, der alles erschaffen hat und der alles erhält, durch den Heiligen Geist in uns lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, ja bitte, dann gibt es eben auch in einer kaputtgehenden Welt eine bleibende Gewissheit, eine bleibende Sicherheit. Aber es ist eben eine Glaubensgewissheit. Und da können wir an den Asa denken und an den Josaphat, da können wir auch an Luther denken. Da können wir an viele denken, die angesichts schwerster Verwicklungen in ihrem Leben eine absolute Glaubensgewissheit in der Geborgenheit Gottes hatten. Und wer Hebräer 11 kennt, ja, das sind ja lauter Glaubenszeugen, die das so erlebt haben. Das geht ja von Abel los, der sich einfach gewiss war, dass Gott sein Opfer gnädig ansehen wird. Abraham war gewiss, als er diesen schwersten Gang, den überhaupt jemals ein Vater gehen konnte mit seinem Sohn Isaak, als er diesen Gang ging, war er sich hundertprozentig gewiss, dass Gott aus dem nächstliegenden Stein ihm den Isaak von neuem erschaffen kann. Josef war sich gewiss, als Potiphars Frau ihn zu verführen versuchte, dass er vor der Nähe des lebendigen Gottes auf gar keinen Fall in Sünde fallen will und darf. Moses Eltern, ich zitiere jetzt nur Hebräer 11, Moses Eltern waren sich gewiss, dass aus ihrem kleinen, eben geborenen Säugling Mose Gott noch etwas Großes machen wird. Und deswegen diesen Widerstand gegen das Gebot Pharaos und deswegen diese Glaubensfreude und diesen Glaubensmut, diesen Kleinen in einen Korb zu legen und auf Nimmerwiedersehen vom Nil davontragen zu lassen. Das kann man nur in dieser geschenkten Glaubensgewissheit. Und Mose war sich auch gewiss, als er da vor dem Schilfmeer stand und hinten die Ägypter kamen und vorne ein Meer, dass Gott in der Lage ist, dieses Meer zu teilen. Und David war sich gewiss, als die Amalekiter Ziklag überfallen hatten. 1. Samuel 30, diese bewegende Geschichte, dass er diese Amalekiter mit Gottes Hilfe noch schlagen kann und schlagen wird. Immer und überall schimmert das durch, was hier steht. Gott ist in ihrer Mitte. Und das schafft einen Glaubensmut und eine Glaubenskraft, die man in dieser Welt nicht finden kann. Oder Vers 8, der Herr der Herrscharen ist mit uns. Eine Burg ist uns der Gott Jakobs. Eine feste Burg ist unser Gott. Hier kommt das Reformationslied her. Also ein Gewissheitspsalm, wie er schöner nicht sein kann. Nun gehen wir uns noch in den dritten Abschnitt hinein. Die Verse 9 bis 12. Hier ist zwar beim ersten Lesen von Kriegen die Rede, aber man merkt beim zweiten Lesen, das ist ein Stück des Psalms, den man, ja, das Friedensstück, den Friedenspsalm nennen könnte. Denn hier wird der Welt und der Menschheit ein endgültiger Friede verheißen, ein Gottesfriede. Gott wird in Gestalt des wiederkommenden Christus die Kriege steuern und zum Ende bringen, den Bogen zerbrechen, die Lanze zerhauen und die Kriegswagen mit Feuer verbrennen. Vers 10. Das wird mal geschehen. Dann gibt es keinen Krieg mehr. Und dann kommt Jesaja zum Tragen. Jesaja 2, Vers 4, dass die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Dieses Standbild, was da vor der UNO da steht und von dem viele ja, meinen, das ließe sich schon in dieser Welt verwirklichen. Nein, das wird sich in dieser Zeit nicht verwirklichen. Dass die Menschen aus eigener Überzeugung und Kraft heraus die Kriege abschaffen würden, glaube, wer es glauben mag. Also, ich kann das nicht glauben. Dann wird es aber geschehen, durch den wiederkommenden Christus. Geht hin und schaut die Werke des Herrn. Das kommt dann, und das ist eins der größten Werke des Herrn, dass der wiederkommende Christus dann zunächst diese Gerichte vollziehen wird, die nun beschlossen sind nach dem Buch der Offenbarung. Die Weltfriedensideen oder soll ich lieber sagen Ideologien und Utopien sind im Grunde alle Illusionen. Weder die UNO wird Weltfrieden herstellen, noch der Islam wird Weltfrieden herstellen, noch der Antichristus oder falsche Christus. Niemand wird in der Lage sein, wirklich Frieden zu schaffen, weil der Friede ganz tief im Herzen des Menschen beginnen muss. Und in dieses Heiligtum, da kommt kein Mensch ran, da kommen nicht mal wir selber ran. Da kommt nur Gott, da kommt nur der Heilige Geist, da kommt nur der Herr und Heiland Jesus Christus hin. Der kann dort Friede schaffen. Tja, und dann kommt Christus und dann müssen Gerichte vollzogen werden, das wissen wir. Die wiedergöttlichen, wiederchristlichen Völkerheere, die sich dann angeschickt haben, werden gegen den wahren Christus, der vom Himmel kommt, anzustehen, anzukämpfen. Der falsche Christus, der falsche Prophet, alle sie werden dann gerichtet. Die Toten werden gerichtet. Satan wird gerichtet. Steht alles in Offenbarung 20. Und dann kommt eine Neuschöpfung des Himmels und der Erde. Und dann kann sich dieses himmlische Jerusalem auf die neue Erde herabsenken. Und Gott ist am Ziel seiner Sehnsüchte. Was ist eigentlich Gottes tiefste Sehnsucht? Hat Gott Sehnsüchte? Gott hat eine ganz tiefe Sehnsucht, in engster Gemeinschaft mit den Menschen zu leben. Das ist seine Sehnsucht. Und deswegen kommt er zunächst in Gestalt von Christus auf diese Welt. Und dann zum zweiten Mal in Gestalt von Christus. Und dann in der Neuschöpfung kommt er selber und ist auf der neuen Erde. im neuen Jerusalem dort anzutreffen. Und die Völker werden dorthin marschieren und sie werden den lebendigen Gott suchen und kein Teufel wird sie mehr davon abhalten. Und sie werden ihn finden und sie werden heil werden. Es wird wirklich ein neues Paradies sein. Aber ein noch viel intensiveres und schöneres, als das erste es gewesen ist. Ja, wollen wir noch einen Sprung machen in unsere Zeit hinein und diesen Psalm einfach nochmal ganz persönlich in unsere Zeit hineinnehmen. Denn Gottes Wort spricht ja nun in jede Zeitepoche hinein. Wie sieht es aus mit unseren Bedrängnissen, in denen wir auch die Hilfe Gottes und die Stärkung und die Glaubensgewissheit brauchen? Wo sind die Bedrängnisse heute? Da wird wahrscheinlich jeder zunächst mal an etwas anderes denken. Ich will nur andeutungsweise ein paar allgemeine Weltbedrängnisse nennen. Also was mich zum Beispiel, beziehungsweise auch uns, meine Frau und mich, sehr bedrängt, ist die demografische Entwicklung, in der sich ganz Westeuropa und viele industrialisierten Länder befinden. Die demografische Entwicklung, die nimmt rasant einen so negativen Trend auf, dass die Demografen schon längst sagen, dass es nicht mehr zu stoppen ist. Nicht mehr zu stoppen. Herwig Börg in Berlin, der bekannteste deutsche Demograf, der sagt, es muss unweigerlich so kommen. Und er hat Berechnungen angestellt, dass im Jahre 2100, das ist natürlich noch ein bisschen Zeit, aber die Zeit geht vorbei. Im Jahre 2100 wird es in Deutschland ohne Zuwanderung gerade mal noch 24 Millionen Menschen geben. Mit Zuwanderung etwa 42 Millionen. Seit 15 Jahren schrumpft die Gruppe der 20- bis 40-Jährigen in unserem Land jährlich um 300.000 bis 400.000 Personen. Das heißt, dass in etwa 5 bis 8 Jahren die derzeitigen Renten- und Sozialsysteme nicht mehr zu halten sein werden. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und die beste Politik, angenommen, wir bekämen jetzt von jetzt auf eben die intelligentesten und die gläubigsten und die cleversten Politiker, die könnten alle nichts mehr daran ändern. Denn das ist eine Entwicklung, die nicht mehr zu stoppen ist. Das ist in meinen Augen eine vorrangige Bedrängnis, denen sich da viele gegenüberstehen. Eine andere Bedrängnis ist die Tatsache, dass auch wiederum in den zivilisierten oder sage ich mal industrialisierten Gesellschaften die Abtreibung nicht mehr in den Griff gebracht wird. 60 Millionen von der UNO registrierte Abtreibungen in jedem Jahr. Das muss man sich mal vorstellen, was das für psychologische, gesellschaftspsychologische Konsequenzen und Folgen hat. Ja, wenn eine Gesellschaft mit ihrem Nachwuchs so umgeht, ja, so eine Verachtung ihrer eigenen Zukunft gegenüberbringt, dann kann man den Islam verstehen, der an dieser Stelle triumphiert und der das ganz klar sagt. Wir haben 3-mal so viel Nachwuchs wie er. Wir brauchen vor der Zukunft keine Sorge zu haben. Ihr schafft euch ja selber ab. So sieht es aus. Also auch das ein Trend, den ich nur bedrängend nennen kann. Wie soll da nochmal ein Umdenken geschehen, wenn sich ganze Gesellschaften selber abschaffen? Und auch der Islam ist natürlich eine Bedrängnis. Wird in unserem Land verkauft, weithin als Religion des Friedens und ist doch in Wirklichkeit schon vom Koran her ganz festgelegt auf Welteroberung. Man kann ja gar nicht anders, als mit welchen Mitteln auch immer diese Eroberungspläne immer wieder zu verfolgen. Natürlich bringt der Islam Frieden, aber es ist ein Gewaltfrieden. Es ist ein Frieden, der einen erinnert an die Pax Romana, nicht wahr? An den Frieden, den die Römer aufrichteten, mit Gewalt und Unterdrückung. Das kann alles bedrängend wirken, wenn man sich diese Weltentwicklungen ansieht. Aber ich glaube, wir werden ganz falsch beraten, wenn wir jetzt auf diese Bedrängnisse gucken. Nein, wir machen das so, wie es diese Glaubensväter und Mütter gemacht haben. Die guckten nicht auf die Bedrängnisse, die guckten auf den Herrn. Und David ist, als sich seine letzten treuesten Anhänger, 300, 400 Leute, die es da waren, sich auch gegen ihn stellten, da in Ziklag, ich habe die Stelle ja schon zitiert, da ist er erst einmal in sich gegangen, hat das Antlitz Gottes gesucht und kam mit ganz neuer Glaubenskraft, ja, mit einer ansteckenden missionarischen Gewissheit von seiner Gottesbegegnung zurück. Und die 300, die ihn eben steinigen wollten, haben ihre Meinung im Handumdrehen geändert. Also, insofern will ich mir angewöhnen, diesen Psalm 46 ernst zu nehmen. Mich zu erinnern an die Großtaten Gottes. Mich zu freuen auf das himmlische Jerusalem. Mich zu freuen, dass der lebendige Gott durch den Heiligen Geist in mir eine unvergängliche Wohnung genommen hat. Und will ich mich freuen, dass es einen ewigen Weltfrieden geben wird. Nicht in dieser Zeit, aber in der Zeit, die kommt, wenn Christus wiedergekommen sein wird. Ich schließe mit den letzten Worten, die der sterbende John Wesley gesprochen hat. 1791, der begnadete Prediger, der wurde in seinen letzten Tagen so schwach, dass er überhaupt nichts mehr sagen konnte. Und unmittelbar vor seinem Tod richtet er sich auf und ruft ganz laut und ganz deutlich vernehmbar zweimal diesen Satz aus: Das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Aus Psalm 46. Und dann hat er die Augen zugemacht.